Ja, wir haben in den letzten Wochen sehr zu Recht sehr viel von Markus und von anderen gesehen, aber die Netzpolitik-Redaktion wäre natürlich nicht die, die sie ist, wenn nicht auch die fantastischen Frauen da arbeiten würden, wie zum Beispiel Constanze und Anna Biselli, die als nächstes zu euch sprechen wird. Und zwar zu einem unserer netzpolitischen Dauerbrenner-Lieblingsthemen, denn es wird natürlich keine Gelegenheit ausgelassen, um Vorratsdatenspeicherung wieder auf die politische Tagesordnung zu setzen. Und darüber wird Anna jetzt mit euch sprechen, wie es ist, Fighting with Zombies. Vorratsdatenspeicherung. Einen großen Applaus für Anna, bitte.
Okay, hallo erstmal. Es ist schön, dass so viele Leute gekommen sind, auch wenn ich nur viele Leute sehe und das Licht mich blendet und ich keine Leute sehe. Aber ich will heute über Vorratsdatenspeicherung erzählen. Und ich weiß, so meine erste Begegnung mit Vorratsdatenspeicherung war, kann das nicht eigentlich weg? Und ist das nicht eigentlich ein Zombie? Und das hat sich irgendwie als wahr herausgestellt, leider. Und zwar immer, wenn man einmal die Vorratsdatenspeicherung abgeschafft hat oder gerade so dabei ist, die abzuschaffen und zu sagen, nee, das brauchen wir jetzt wirklich nicht, kommt sie wieder. Ich denke mal, das Publikum hier ist einigermaßen netzaffin und liest uns vielleicht auch. Deshalb will ich zu Was ist Vorratsdatenspeicherung nicht ganz so viel erzählen. Aber mal grundlegend, Vorratsdatenspeicherung ist die anlasslose, massenhafte Sammlung all unserer Kommunikationsmetadaten. Das heißt, mit wem wir telefonieren, wann wir im Internet sind, wo wir waren, das heißt, wo sich unser Handy eingeloggt hat und eigentlich auch, welche E-Mails wir schicken, also wann wir E-Mails schicken und an wen, was aber aus dem aktuellen Gesetzesentwurf der Bundesregierung rausgenommen wurde. Warum, dazu werde ich später noch was erzählen. Aber egal, was man da rauskürzt, die Vorratsdatenspeicherung ist und bleibt anlasslos und unverhältnismäßig. Denn wir haben 80 Millionen Einwohner in Deutschland, von denen wir mal auf Vorrat diese Kommunikationsdaten speichern. Das heißt, wir haben keinen Anlass, das zu tun. Wir verletzen die Unschuldsvermutung. Und es gibt massenweise Untersuchungen, die zeigen, dass die Vorratsdatenspeicherung überhaupt nicht notwendig für die Verbrechensbekämpfung ist und keinen wesentlichen Beitrag zur Aufklärung von Taten liefern kann. Das heißt, wir verstoßen gegen Artikel 10 im Grundgesetz, der uns sagt, dass unser Briefgeheimnis und das Post- und Fernmeldegeheimnis unverletzlich sind, wenn es keine wirklich guten Gründe gibt, die einzuschränken. Und was kann man mit Vorratsdatenspeicherung machen? Man kann zum Beispiel mit Vorratsdatenspeicherung Beziehungsprofile erstellen. Das ist eine Grafik des Schweizer Abgeordneten Balthasar Glättli. Der hat mal seine Metadaten und Vorratsdaten zur Verfügung gestellt. Und dann kam raus, mit wem telefoniert denn der Herr Glättli so? Das heißt, die dicken Punkte sind die Menschen, mit denen er öfter kommuniziert. Und das wurde eingefärbt und mal kategorisiert, um zu schauen, was ergibt sich denn da? Und wir sehen jetzt diese blauen Punkte in der Mitte. Das sind die Mitglieder des Schweizer Nationalrats. Das heißt, die Menschen, mit denen Glättli arbeitet und dementsprechend viele. Wir sehen die Grünen, das sind die Mitglieder seiner Partei. Aber wir sehen zum Beispiel auch diesen großen gelben Punkt da oben. Das ist seine Freundin und die zwei Kleinen sind seine Mutter und irgendjemand anders aus seiner Familie. Und man kann einfach ganz klar erkennen, mit wem kommuniziert er sehr oft und mit wem hat er eine sehr enge Beziehung. Und wir sehen eben diese roten und pinken Flecken. Das ist besonders sensibel, weil das sind NGOs, das sind Asylrechts-NGOs und Mietrechts-NGOs. Und da kann man eben wirklich sensible Daten ablesen, vor allem weil auch Anwälte und Journalisten darunter sind. Was man noch mit Vorratsdatenspeicherung machen kann, ist Bewegungsprofile von Menschen zu erstellen. Es gab schon früh diesen Selbstversuch von Malte Spitz, der seine Daten netterweise zur Verfügung gestellt hat, wo man eben ziemlich genau sehen konnte, wo Malte gerade war, wo er geschlafen hat, wann er von wo nach wo gereist ist, weil sich eben sein Telefon die ganze Zeit von Funkzelle zu Funkzelle eingebucht hat und Malte sicherlich auch ein extrem aktiver Mensch war, zumindest in Kommunikationshinsicht, aber es trotzdem ziemlich erschreckend ist, wie genau man sein Leben nachvollziehen kann. Das heißt, wir kommen zu dem Schluss, Vorratsdatenspeicherung ist ein Zombie, der einfach nur noch Daten fressen will. Das heißt, wir haben massenweise Daten, wissen nicht, wofür wir sie brauchen, aber wir essen sie einfach mal. Die andere Frage ist, wer kann auf diese Daten zugreifen? Und klar, auf diese Daten zugreifen können die Geheimdienste, das kann die NSA, das können die auch ohne, dass wir eine offizielle Vorratsdatenspeicherung haben. Aber selbst die NSA hat gesagt, ja, eigentlich sind das viel zu viele Daten und die bringen uns gar nicht so viel, wie der Aufwand ist, die zu speichern. Wer diese Daten aber auch haben kann, sind die ganz normalen Cops. Das heißt, wir haben Cops, die diese Daten, die extrem grundrechtssensibel sind, einsehen können. Und es wird immer gesagt, Vorratsdatenspeicherung, das gilt nur für schwerste Verbrechen. Damit wollen wir wirklich schwerste Verbrechen aufklären. Wenn man sich aber mal anschaut, was schwerste Verbrechen sind, stellt man ziemlich schnell fest, dieses Wort gibt es als Rechtsbegriff gar nicht in dem Sinne. Das heißt, wenn, dann werden offiziell schwere Verbrechen aufgeklärt. Das sind aber eben nicht nur Mord und Terror, das sind auch Betrug, Das kann der Enkeltrick sein, das kann der Klau von Bierfässern sein, das kann der Verkauf von Haschisch sein. Landesverrat kann das auch sein, richtig. Und was eben noch so schlimm ist, dass wir bei einer Bestandsdatenabfrage, das heißt bei der Auskunft, welche Person zu welcher Nummer gehört, nicht mal einen Richtervorbehalt braucht. Das heißt, man kann einfach oft genug Bestandsdaten abfragen und hat damit eine Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür. Dann fragt man sich, wie hat das eigentlich alles angefangen? Wer kam zuerst auf die Idee, diese ganzen Daten zu sammeln? Und das passierte schon relativ früh. Das passierte nämlich 2002 in der EU. Da gab es eine rechtskonservative dänische Ratspräsidentschaft, die diesen Vorschlag eingebracht hat, eben diese ganzen Daten zu sammeln für die Bekämpfung von Verbrechen. Aber damals wurde das von der EU ziemlich schnell einfach abgelehnt. Es gab keine Mehrheit. Und da hätte man sich schon denken können, cool, die haben erkannt, Vorratsdatenspeicherung, das ist nicht so, das lässt sich mit diesen Grundrechten nicht vereinbaren, das ist jetzt einfach mal tot. Jemand hat eine dumme Idee gehabt, aber fertig. Aber dann gibt es immer so Ereignisse, die machen, dass Leute wieder nach Vorratsdatenspeicherung schreien. Zum Beispiel die Zuganschläge von Madrid 2004. Und direkt danach gab es quasi einen Rahmenbeschluss in der EU, dass man eine Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie einführen will. Das wurde damals von Frankreich, Irland, Schweden und Großbritannien eingebracht. Und damit hat, sage ich mal, das Unglück auch seinen Lauf genommen. Aber direkt nach diesem Rahmenbeschluss hätte man denken können, gab es von deutscher Seite Widerstand. Der ganze Bundestag hat einstimmig gesagt, bitte liebe Bundesregierung, unterstützt diesen Vorschlag nicht. Aber die Justiz- und Innenminister der EU haben gesagt, das machen wir trotzdem. Die haben sich 2005 darauf geeinigt, dass das VDS-Framework eingeführt werden soll. Und Deutschland trat tatsächlich am Anfang noch als Bedenkenträger auf. Leider aber nicht im Grundrechtssitz, sondern sie haben gesagt, das ist schon ein bisschen zu teuer und die ganzen Telekommunikationsanbieter, die haben da einen extremen Umsetzungsaufwand, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Aber alle waren sich einig, Vorratsdatenspeicherung ist wichtig, um organisiertes Verbrechen zu bekämpfen. Gut, nachdem die Innenminister und Justizminister der EU gesagt haben, das wollen wir, hat die EU-Kommission gesagt, kein Problem, hier ist unser Vorschlag, den hat sie 2005 vorgelegt. 2006 hatten wir dann die Veröffentlichung der Richtlinie, denn auch das EU-Parlament hat gesagt, ja, das finden wir gut. Damals gab es eine große Koalition aus Konservativen und Sozialdemokraten im EU-Parlament, die das vorangetrieben hat. Was aber an dieser Richtlinie, die im EU-Parlament verabschiedet wurde, noch interessant war, dass es eine Richtlinie war, das heißt auf EU-Ebene und nicht in nationalem Recht umgesetzt. Das war dann die Verpflichtung der Mitgliedstaaten und in dieser Richtlinie vom EU-Parlament waren viele Sachen sehr schwammig geregelt. Das heißt, es gab keine Angabe dazu, wie die Speicherfristen sein mussten. Es gab bestimmte Rahmenbedingungen, aber eben wirklich keine Vorgabe. Wer Zugriff auf diese Daten haben kann, war nicht geregelt. Und es war auch nicht geregelt, wie diese Daten mit Dritten geteilt werden. Nachdem dann 2006 diese Richtlinie raus war und klar war, man muss die irgendwie nationales Recht umsetzen, hat man sich in Deutschland nicht mehr so richtig geweigert, sondern 2008 dann auch eine deutsche Version dieser Vorratsdatenspeicherung umgesetzt. Das heißt, ab 1. Januar 2008 gab es die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Alle Verbindungsdaten wurden für 6 Monate gespeichert. Was aber auch schön war, dass es schon seit den ersten Zügen, so eine Vorratsdatenspeicherung einzuführen, extremen Widerstand gab. Das heißt, die Zivilgesellschaft hat sich aufgelehnt, der Arbeitsgrad Vorratsdatenspeicherung hat sich schon 2005 auf dem 22C3 damals gegründet. Es gab Klagen, die erste Klage kam aus Irland und der Slowakei beim EuGH. Und dann gab es Gutachten, die gesagt haben, die Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen EU-Recht und ist eigentlich unverhältnismäßig. Und sogar die Provider haben sich teilweise geweigert und haben gesagt, das ist uns zu teuer, wenn wir das alles selbst tragen müssen. Sag ich mal, prominente Beispiele von Widerstand in Deutschland sind die Freiheit-Statt-Angst-Demos. Da sind 2006 noch 250 Leute hingegangen, 2009 waren es dann plötzlich 25.000. Dann gab es die größte Verfassungsbeschwerde aller Zeiten. Es gab 30.000 Kläger, es gab massenweise Kisten mit Papier, die damals zum Bundesverfassungsgericht getragen wurden und die auch glücklicherweise erfolgreich war. Und das Bundesverfassungsgericht hat wundersamerweise festgestellt, es ist unverhältnismäßig, wir wissen nicht, wie die Daten gesichert werden, der Verwendungszweck ist unbekannt, prinzipiell kann man das für alles benutzen, es ist überhaupt nicht transparent, was da passiert, Rechtsschutz haben wir auch nicht, das heißt, wir können nicht wirklich widersprechen, weil wir ja auch gar nicht wissen, was über uns gespeichert wird. Also Vorratsdatenspeicherung ist verfassungswidrig und nichtig. Daraufhin war die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland erstmal weg. Das war schön. Für Deutschland war das ein bisschen schwierig, weil dann von der EU Forderungen kamen und die EU damit gedroht hat, wenn ihr das jetzt nicht sofort wieder einführt, dann müsst ihr Strafe zahlen. Diese Gefahr gab es bis 2014, bis dann auch der EuGH gesagt hat, nee, Vorratsdatenspeicherung ist nicht verfassungskonform. Die haben damals im April gesagt, Die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie auf EU-Ebene ist ab sofort null und nichtig. Das heißt, ab sofort war auch eben diese Gefahr nicht mehr da, dass es Strafzahlungen geben konnte. Und auch der EuGH hat gesagt, es gibt keine Kriterien für die Speicherfristen, es gibt keine Definition von schwerem Verbrechen, was ich schon mal angesprochen habe, es gibt keine Zweckbindung. Es kann nicht sein, dass alle Kommunikationsdaten abgegriffen werden, ohne den Personenkreis einzuschränken, ohne die Zeit einzuschränken, für die es vielleicht einen Verdacht gibt und ohne den Ort einzuschränken, wo man vielleicht ein Verbrechen vermutet. Das heißt, Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene weg. Haben wir jetzt alles abgeschossen? Haben wir jetzt endlich mal quasi durch alle Instanzen gesagt, Vorratsdatenspeicherung ist scheiße? Nein, denn leider wurde dadurch noch nur die EU-Richtlinie abgesetzt und eben nicht die Umsetzung in nationales Recht. Viele andere EU-Staaten haben das daraufhin nochmal geprüft und auch festgestellt, ihre Vorratsdatenspeicherung ist rechtswidrig. Und wir hatten ein bisschen Hoffnung, da unser Justizminister Maas im Dezember 2014 gesagt hat, ich lehne die Vorratsdatenspeicherung ganz entschieden ab. Das geht nicht. Wir machen keinen Alleingang, weil wir wollen als Deutschland quasi uns nicht über diese Entscheidung des EuGH hinwegsetzen und sehen das so und freuen uns darüber, dass diese Entscheidung getroffen wurde. Unser lustiger Justizminister ist aber irgendwie nicht besonders fest, was seine Meinung angeht. Und dann hat er einfach mal 2015 gesagt, ja, wir machen das alleine, nationaler Alleingang bis Juni, wir führen die Vorratsdatenspeicherung wieder ein, weil Verbrechen und Terror. Dann gab es im April 2015 eine Überraschung, und zwar wurden dann plötzlich die Leitlinien zur Einführung einer Speicherpflicht und Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten vorgestellt. Ich erinnere mich noch genau an diesen Tag, weil es war einer dieser Tage, da kommt man ins Büro, hat eigentlich was ganz anderes vor. Es war zufällig auch der Tag, wo André diesen einen schönen Artikel geschrieben hat, weswegen wir dann des Landesverrats bezichtigt wurden. Ich war gerade dabei, diesen Artikel ins Englische zu übersetzen, natürlich nur, um ihn fremden, befeindeten Geheimdiensten zur Verfügung zu stellen, klar. Und dann kam plötzlich über Twitter ein Bild einer Einladung zu quasi einer Pressekonferenz, bei der das vorgestellt worden sollte. Das war eine Stunde, bevor diese Konferenz begangen hat. Wir dachten so, was zur Hölle, will uns hier jemand verarschen? Okay, hinfahren, gucken. Dann hatten wir Leitlinien zur Einführung einer Vorratsdatenspeicherung. Wir waren alle ziemlich schockiert und man muss sich mal im Rückblick angucken, warum eigentlich diese Schreie nach Vorratsdatenspeicherung immer wieder kommen. Wetter hatte damals einen wunderschönen Artikel dazu geschrieben, Vorratsdatenspeicherung ist ein Beißreflex. Das heißt, immer, wenn irgendwas passiert, was in Richtung Terror, schweres Verbrechen geht, schreit irgendjemand nach Vorratsdatenspeicherung, weil damit hätte man das ja aufklären können. Zum Beispiel die NSU-Morde, zum Beispiel die Anschläge in Norwegen, zum Beispiel der Boston-Marathon oder Charlie Hebdo. Das Problem an all diesen Argumenten ist, eigentlich hätte man Vorratsdatenspeicherung für die ganze Aufklärung dieser Verbrechen überhaupt nicht gebraucht. Denn all die Verdächtigen, in fast jedem Fall, wenn sowas passiert ist, waren zum Beispiel Verfassungsschutz oder Geheimdiensten schon längst vorher bekannt. Das heißt, man brauchte diese Vorratsdatenspeicherung nicht, sondern hat das mit traditioneller, klassischer Polizei- und Geheimdienstarbeit hingekriegt, vorher schon zu wissen, wer das war, aber dann nicht einzugreifen. Und wenn man Justizminister Maas fragt, warum brauchen wir eigentlich diese Vorratsdatenspeicherung, dann sagt er, ja, weiß ich auch nicht so genau. Es gab damals diese Bundespressekonferenz, in der gefragt wurde, ja, wie viele Fälle können dann eigentlich nicht aufgeklärt werden, seit die Vorratsdatenspeicherung weg ist? Und dann sagt er so, ja, keine konkreten Einzelfälle jetzt, ne? Und ich kann Ihnen auch keine konkreten Beispiele nennen, welche jetzt abgewehrt worden sind. Nee, das weiß ich nicht. Und das bestätigt eigentlich genau das, was das Max-Planck-Institut in der Studie schon 2012 gesagt hat. Es gibt keine Schutzlücke, seit es die VDS in Deutschland nicht mehr gibt. Das heißt, es gibt keinen Grund, die VDS wieder einzuführen. André hat es auch mal gut aufgedröselt, vor allem auf dem letzten Republika-Vortrag, dass für die Vorratsdatenspeicherung einfach unglaublich viel gelogen wird. Das begann damit, dass wir eine geheime Nebenabrede veröffentlicht haben, dass eben diese Bestandsdatenauskunft, das heißt abzufragen, welcher Name gehört zu welcher Telefonnummer, zu welcher IP-Adresse, ohne Richtervorbehalt vorgenommen werden kann. Das heißt, eigentlich sollte es zumindest einen Schutz geben, dass ein Richter drauf guckt und sagt, das ist für diesen konkreten Verdacht wirklich notwendig. Und das führt dann dazu, dass alle 5 Sekunden in Deutschland eine Bestandsdatenabfrage passiert und man mit einer Bestandsdatenabfrage im Prinzip auch Vorratsdatenspeicherung machen kann. Und diese 5 Sekunden pro Abfrage gelten nur für unsere Telefondaten. Dann wird uns erzählt, naja, Vorratsdatenspeicherung, aber wir wollen ja überhaupt keine Profile erstellen. Wir wollen keine Persönlichkeitsprofile und wir wollen auch keine Bewegungsprofile erstellen, was aber totaler Quatsch ist. Denn wenn die Daten da sind, macht jemand damit Bewegungsprofile und Persönlichkeitsprofile, denn der Standort unseres Handys, wo es sich ins Internet einwählt, wo es sich in die Funkzelle einwählt, wird gespeichert. Und was anderes kommt da raus, wenn man die Daten zeitlich hintereinander setzt, als ein Bewegungsprofil. Deshalb mein Fazit: Vorratsdatenspeicherung, keiner mag dich. Die Mehrheit der Bevölkerung ist gegen die Vorratsdatenspeicherung. Unsere Bundesdatenschutzbeauftragte, die früher mal mehr so für die Vorratsdatenspeicherung war, hat mittlerweile auch gesagt, das ging mal mit der Verfassung nicht konform. Der Evangelische Kirchentag sagt, das ist Mist. Der Wissenschaftliche Dienst sagt, es gibt verfassungsrechtliche Lücken. Die SPD-Basis sagt, Vorratsdatenspeicherung wollen wir nicht. Die Branchenverbände sagen das. Der Normenkontrollrat, unser NSA-Selektorenbeauftragter, sagt das. Alle sagen das. Das Gesetz schießt über das Ziel hinaus und wir brauchen es nicht. Das heißt, wir werden unsere Daten nicht auf dem Silbertablett servieren. Wir werden nicht zulassen, dass diese Vorratsdatenspeicherung Bestand hat. Ich glaube persönlich nicht daran, dass wir verhindern können, dass sie verabschiedet wird, weil das nach der Sommerpause einfach nur durchgeprügelt werden wird. Aber ich bin sicher, wir können die Vorratsdatenspeicherung wieder angreifen. Es kann wieder eine Klage geben, die erfolgreich sein wird, weil die Vorratsdatenspeicherung verfassungswidrig ist. Und das ist, glaube ich, jedem mittlerweile klar, außer unserer Regierung, die die Vorratsdatenspeicherung einführen will. Dankeschön. Genau, ich nehme an, wir haben immer noch keine Zeit für Fragen. Ich hänge aber irgendwie den ganzen Tag hier rum.
Wir haben tatsächlich, wir haben zwar eigentlich gesagt, dass wir es nicht machen, hast nicht ohne super schnell zu sprechen trotzdem eine zeitliche Punktlandung gemacht.
Ansonsten, man kann mir auch E-Mails schreiben, wenn man zu schüchtern ist, Fragen zu stellen.
Genau. Genau, und du bist ja auch den ganzen Tag da und man kann dich auch so erwischen.
Aus beruflichen Gründen hier.
Jetzt hätten wir noch eine Minute Zeit, dass jemand eine ganz spannende Frage hochruft.
Ist auch so gut.
Ich gucke auch schon die ganze Zeit auf Twitter, weil ich ja schon meinte, ihr könnt uns auch gerne Fragen per Twitter schicken. Aber irgendwie kommen die ganze Zeit nur Tweets rein, wie wir schon trending auf Platz 1 sein, aber keine, es ist ganz seltsam. Vielleicht liegt es auch gerade an der App. Also im Zweifelsfall schickt gerne eure Fragen per Twitter und ich nehme sie dann so auf. Genau. Dankeschön, Anna. Nochmal Applaus.